Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
Ein ganz herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Spezial unseres Podcasts. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Die Yacht im Hafen von Monaco, der Urlaub auf Mauritius oder auch die Finca auf Ibiza. Das waren mal Dinge, die wir früher gut und gerne als Luxus bezeichnet haben. Inzwischen muss man ja sagen, zählt auch eine komplette Tankfüllung dazu. Die Spritpreise bewegen sich seit Wochen auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Teilweise haben sie an der Marke von 2,50 Euro pro Liter gekratzt, aber unter 2 Euro geht im Moment einfach nichts mehr. Viele steigen deshalb auf Bus und Bahn um, bilden Fahrgemeinschaften oder, wenn es bald warm genug ist, ist auch das Fahrrad langsam wieder eine Alternative. Aber gerade in ländlichen Regionen ist man oftmals einfach aufs Auto angewiesen und irgendwann muss man dann eben auch tanken. Wie kann ich in diesen Zeiten trotzdem Sprit sparen? Was macht der Zeitpunkt aus, wann ich tanke oder auch wo ich tanke? Und worauf muss ich achten, um während der Fahrt möglichst viel Sprit zu sparen? Sprichwort Tempo, der richtige Gang oder auch der Reifendruck. Da gibt's eine ganze Menge zu beachten und einer, der über all das Bescheid weiß und heute viele, viele wertvolle Tipps geben wird, ist Herbert Fuß vom ADAC Mittelrhein. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Fuß, mit welchen Gefühlen fahren Sie in diesen Tagen an den Tankstellen in Rheinland-Pfalz vorbei?
Ja, mit schwerem Bauchweh, muss ich sagen, weil solche Preise, die kennen wir ja noch gar nicht. Nicht jetzt mal sagen, haben wir schon lange nicht mehr gesehen, aber eine 2 davor, das kennen wir nicht. Das erinnert einen ganz schnell an diesen Sprung von Centbeträgen, will ich ja gar nicht sagen, aber damals Pfennigbeträge auch zu D-Marken. Das heißt also, die 1 kam davor und dann wurde es ja gewandelt in Euro, dann ist die 1 dabei geblieben. Wie ich meinen Führerschein gemacht habe, 1980, da hatte ich schon mit 96 Pfennig und den Liter Kraftstoff, Benzin noch mein erstes Auto tanken dürfen. Wenn man das jetzt mal in Centbeträgen umrechnet, sagen wir mal um grob 1,50 Euro so ungefähr, da haben wir jetzt schon einen Riesensprung. Gell? Also ich gucke wirklich, ich komme jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend an Tankstelle vorbei, da gucke ich da drauf und dann sage ich immer nur, wo soll das noch hinführen? Was soll man machen?
Na? Das wäre die nächste Frage. Also die Preise steigen jetzt nicht mehr so rapid an wie vor einigen Tagen noch, bewegen sich aber weiter, Sie sprechen es an, auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Was müsste denn die Politik in Ihren Augen, in Augen des ADAC tun, um dagegen zu steuern? Brauchen wir einen Tankrabatt, wie Christian Lindner ihn ins Gespräch gebracht hat? Muss die Mineralölsteuer gesenkt werden? Was würden Sie raten?
Am besten beides. Ist einfach gesagt natürlich, dieser Tankrabatt, diese Idee ist gar nicht die schlechteste. Hauptsache, es hilft auch dem Endverbraucher, also derjenige, der Auto fahren muss. Gerade in unserem Flächenland, wo wir auf das Fahrzeug angewiesen sind, weil viele Menschen auf den Höhenlagen, also Westerwald, Hunsrück, Eifel, Taunus wohnen und nach Koblenz runterfahren, bis nach Mainz fahren, bis nach Trier runter. Also man muss ja schon Strecken heutzutage zurücklegen, um halt dementsprechend auch an seine Arbeitsstelle zu kommen. Und da hilft also alles. Mehrwertsteuer auch gut, 19% und jetzt auf 7-mal runter, temporär gesehen. Aber das wird er nicht mitmachen, weil es ist eine Tageseinnahme für den Finanzminister, der Kraftstoffpreis. Ne? Also da wird er wahrscheinlich nicht drangehen wollen. Man muss mal die Steuer überhaupt hinterfragen, weil eigentlich ist ja damals die Mineralsteuer auch eingeführt worden, um halt auch die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Ja, dann wurde sie jahrzehntelang eigentlich gar nicht dafür benutzt. Die Ökosteuer, die es auch mal da drauf lang gab, die wurde dann für den Rentenausgleich, also die Rente mit zu finanzieren, benutzt. Das ist ja, Steuern sind ja nicht gebunden. Ich kann die eigentlich für alles Mögliche ausgeben. Ja, im Gegensatz zur Autobahngebühr zum Beispiel. Aber wenn man unser Straßennetz sieht, ist es zwar etwas besser geworden, keine Frage, aber wir haben viele Brückenbauwerke jetzt zum Beispiel, die baufällig sind, die dringend instand gesetzt werden müssen. Und das Geld muss natürlich auch vorhanden sein. Deswegen wird er höchstwahrscheinlich sehr ungern bis gar nicht an den Mehrwertsteuersatz oder an den Wegfall der Mineralsteuer herangehen. Über 1 Euro, knapp über 1 Euro, 1,10 Euro so ungefähr, sind nur mit Steuern belegt. Ne? Und klar, ganz steuerfrei kann man das nicht kriegen, ist vollkommen klar.
Jetzt sind die Preise leider, wie sie sind. Wenn man sich den Luxus eines vollen Tanks dann mal gegönnt hat, dann soll der natürlich so lange wie möglich halten, weshalb wir hier im Podcast heute über detaillierte Spritspartipps mit Ihnen sprechen wollen. Herr Fuß, Sie haben es schon angesprochen, morgens ist der Sprit teurer als abends. Gilt das denn immer noch? Gibt es angesichts der hohen Preise überhaupt noch diese unterschiedlichen Tageszeiten, bei denen die Preise variieren, oder sind sie jetzt einfach immer konstant teuer?
Nein, also das gilt nach wie vor. Das galt auch schon vor dem Ukraine-Krieg, dass die Konzerne es genauestens beobachten, wann wird am meisten getankt. Also die Nachfrage am höchsten ist, dann mache ich dementsprechend den Preis hoch. Das ist halt morgens. Morgens hat man eher nochmal die Zeit zu sagen, okay, ich tanke jetzt schnell abends nach Feierabend, muss man da noch was besorgen, hier noch was hinfahren, dann hat man ein ganzes Programm da noch, was man alles machen muss, da hat man weniger Zeit dafür. Vielleicht ist auch die Fahrstrecke dann anders oder gegenüberliegend ist dann halt die Tankstelle nicht da, ich muss wieder einen kleinen Umweg fahren. Das sind also alles so Gründe. Und dann ist natürlich die Nachfrage abends weniger da, also mache ich ihn auch preiswerter, locke ich natürlich den Kunden mit. Ich habe mich selber vor einigen Tagen erwischt, da habe ich es wirklich auch vergessen, abends noch zu tanken. Und morgens habe ich so leichtes Herzflimmern bekommen, bis kurze Atemnot bei 2,38 Euro. Der Liter Diesel, da fährt einem schon leichter Atem weg.
Dann macht es natürlich einen Unterschied, ob ich in der Stadt tanken gehe oder an der Autobahn, oder?
Ja, grundsätzlich ist die Autobahn ja immer teurer. Das wird auch ganz klar ausgenutzt, weil der Autobahnnutzer nicht runterfährt bis zur nächsten Ortslage, die vielleicht 10 Kilometer, 5 Kilometer, wie auch immer weg ist, sondern dafür gibt es ja die Versorgung an der Autobahn mit Rasthofen, alles drum dran. Dann nutzt man das natürlich gerne aus. Das ist wie, ich sag mal, das Radler oder irgendeine Speise auf der Skihütte oben, ganz oben auf dem Berg, ist auch teurer, weil es da hochgebracht werden muss. Und man nutzt es halt einfach aus. Das ist ganz normal. Das ist auch nicht wegzudiskutieren oder da ändern wir auch nichts dran halt, ne?
Was wir aber ändern können, ist unsere Fahrweise. Lassen Sie uns darüber sprechen. Worauf kann oder sollte ich achten, um möglichst spritsparend unterwegs zu sein?
Ich gucke zum Beispiel mir mal meinen Luftdruck an in den Reifen. Wir haben ja RDKS drin, also dieses Kontrollsystem bei den modernen Fahrzeugen. Da kann ich das jederzeit ablesen. Und zum Beispiel, wenn ich 0,3 Bar weniger Luftdruck drin habe, wie der Hersteller es vorschreibt, dann habe ich schon einen Mehraufwand von 0,3 bis 0,5 Liter pro 100 Kilometer mehr Kraftstoff. Das heißt also, wenn ich schon mal den Luftdruck so auch mache, wie der Hersteller es vorschreibt, beziehungsweise sogar noch leicht erhöhe, auch wieder so zwischen 0,3 und 0,5 Bar, kann ich bis zu einem halben Liter Kraftstoff sparen.
Wahnsinn.
Wenn ich zum Beispiel vorausschauend Auto fahre. Das heißt also, hier erkenne, dass hinten die Ampel lange grün ist. Und eine Ampel, die lange grün ist, wird irgendwann mal rot. So funktioniert halt der Straßenverkehr in der Stadt. Gehe ich rechtzeitig runter vom Gas, lasse das Auto hinrollen, ja, und bremse moderat ab und erhöhe immer leicht den Bremsdruck. Also ich fahre nicht am Gas bleiben bis vorne hin, bremse dann, ich meine, die meisten Leute bremsen natürlich nicht scharf, aber sie bremsen dann etwas mehr. Also lasse ich ihn rollen dorthin. Und jedes Fahrzeug kann ohne Probleme im zweiten oder dritten Gang anhalten, wenn man frühzeitig die Kupplung dann tritt. Bleibt das Auto auch stehen, dann kann ich ganz gemütlich auch runterschalten. Ich kann aber auch zum Beispiel den Berg ohne Gas runterrollen. Nicht den Gang rausholen. Das wäre absolut verkehrssicherungsmäßig kontraproduktiv. Weil ich erhöhe meine Bremsdruck, mehr Bremsverschleiß habe ich. Und wenn ich schnell irgendwie auf Seite fahren muss, weil ein Rettungsfahrzeug hinter mir ist, dreht ich auf einmal ins Leere, wenn der Gang draußen ist. Aber die Schubabschaltung im Auto macht es möglich, dass man einfach, der Motor wird weiter geschmiert, er verbraucht nur keinen Kraftstoff, ne, und dann lässt ihn einfach den Berg runterrollen. Einen kleineren Gang, damit der Motor auch noch ein bisschen was mit abbremst, das ist auch möglich, ohne Probleme. Laufen lassen, gut, jetzt hört Gott sei Dank ja die Frostperiode auf, aber das Laufen lassen vom Motor morgens früh, wenn die Scheibe freigekratzt werden muss, absoluter Blödsinn, weil der Motor wird nicht so warm, dass er den Innenraum wärmen kann. Erstens ist es eh untersagt, laut Paragraph 1 der StVO, ist es Lärmbelästigung und es bringt nichts, außer dass ich unnötig den Kraftstoff verbrauche. Ich muss auch mal gucken, was habe ich im Kofferraum so drin. wenn ich montags morgens die Wasserkästen im Bierkasten leer mitnehme, weil ich abends noch holen muss, muss ich ja nicht mittwochs noch im Auto rumstehen. Also hole ich das da raus. Also ich kann einiges schon tun mit einer vernünftigen, vorausschauenden Fahrweise, kann ich schon ein paar Liter sparen. So 1,5 bis 2 Liter, je nachdem, kann ich ohne Probleme sparen. Natürlich kann ich auch mal überlegen, ist die Fahrt überhaupt notwendig? Muss ich 2 Ecken weiter zum Supermarkt fahren, weil ich noch einen Auftrag bekomme, irgendwas zu holen, Liter Milch und keine Ahnung, was man so braucht? Kann man das nicht mal vielleicht mit dem Fahrrad erledigen? Oder sonntags morgens die Brötchen holen? Kann man das nicht vielleicht mal mit dem Fahrrad erledigen? Also man muss wirklich mal schauen, wann muss ich mein Auto benutzen? Ja, und kann ich es effektiv benutzen? Kann ich Fahrten irgendwie verbinden? Zum Beispiel abends nach dem Feierabend noch im Supermarkt einkaufen fahren, nicht erst nach Hause, dann wieder zum Supermarkt fahren oder die Kinder irgendwie abholen. Das muss jeder für sich selbst mal so durchchecken.
Jetzt haben Sie schon eine ganze Bandbreite genannt, also sehr, sehr viele, sehr wertvolle Tipps dabei. Vielleicht auch noch ein detaillierterer Blick auf die Geschwindigkeiten. Vielleicht haben Sie da Zahlen vorliegen, wenn ich auf der Autobahn jetzt 100 statt 130 fahre. Was macht das für einen Unterschied beim Spritverbrauch?
Ja, das wird ungefähr so ein Liter bis 1,2 Liter Kraftstoff Mehrverbrauch schon ausmachen. Wobei wir immer noch in dem Bereich sind, wo man es nicht so deutlich merkt. Allerdings, wenn ich so über die 130, 150 drüber gehe, also wirklich am Limit fahre, wenn es auch dementsprechend rechtlich okay ist, dass man schneller fährt, dann geht der Kraftstoffverbrauch schon in die Höhe. Dann kann das schon bis zu 3 Liter sogar sein. Das kann man im Bordcomputer ohne weiteres beobachten. Das mache ich immer wieder mal, wenn ich in München auf Dienstreise bin, auf der Rückfahrt etwas Zeit habe und dann mache ich Tempomat ein, 100 km/h, 110, 120, je nachdem. Und dann fahre ich mal wieder Strecken, auch absichtlich, natürlich immer gesagt, da wo es rechtlich möglich ist, bisschen schneller mal, um einfach dann mal wieder zu sehen, wie geht der Kraftstoffverbrauch hoch. Und je schneller ich fahre, umso mehr geht er dann auch dementsprechend in die Höhe halt. Das heißt nicht, dass wir überall rumschleichen müssen. Wir dürfen ja auch nicht laut STVO unnötig langsam fahren. Also die 80 auf der Autobahn, mittlere Spur, wäre sicherlich kontraproduktiv. Ne? Und dann würde ich eher ein Hemmnis darstellen und eine Gefahrenquelle darstellen, wenn ich da zu langsam fahre. Aber ich muss auch nicht, nur weil die Geschwindigkeit nicht vorgegeben ist, unbedingt 180 fahren. Und wenn man mal so ein bisschen jetzt anfängt zu beobachten auf den Autobahnen, kann man echt feststellen, dass immer weniger Leute zu schnell oder schneller fahren. Ich meine, es gibt immer, das wie bei allem, gibt es immer Leute, die A, interessiert es nicht und B, sehen die auch ab von allen möglichen rechtlichen Gegebenheiten, fahren einfach zu schnell. Das sind dann diese Raser, die dann aber auch fern von den 150 oder sowas die Geschwindigkeit haben. Die gibt es immer wieder. Aber die Masse, muss man schon beobachten, fährt langsamer, nicht übertrieben, aber langsamer. Die Verkehre sind jetzt nicht spürbar zurückgegangen. Sonntags vielleicht ein bisschen weniger, aber es liegt auch wahrscheinlich noch an der Jahreszeit. Aber weil gefahren werden muss. Also die Zeiten, die ich noch aus meiner Jugend kenne, wir fahren jetzt spazieren, was der Vater zur Mutter gesagt hat, und wir durften hinten drin sitzen im Auto, dann hat man das mit irgendwo ein Eisessen vielleicht verbunden. Die sind lange vorbei. Also rein spaßmäßig ist man unterwegs mit einem Cabriolet, okay, ja, im Motorradbereich, das ist ein Hobby, ja, aber es wird sich schon auf das Notwendige, nicht auf das Notwendigste, also wirklich eingeschränkt verhalten, aber die Leute achten schon darauf.
Nochmal zurück auf die Geschwindigkeiten. Sie haben jetzt gesagt, man darf auf den Autobahnen nicht schleichen. Das ist klar, aber mit 100, mit 110 schleicht man ja nicht. Vielleicht noch ein Wort dazu, dass man ja, also wie viel Zeit man denn wirklich einbüßt, in Anführungszeichen, wenn man jetzt 20 km/h weniger fährt. Man hat ja dann das Gefühl, gerade in den neueren Fahrzeugen, dass man jetzt unfassbar langsam unterwegs ist. Aber es gibt ja auch Studien und Untersuchungen, dass das überhaupt gar nicht, dass man am Ende wirklich nicht schneller am Ziel ist, wenn man jetzt über die Autobahn brettert, statt wenn man 100, 120 fährt.
Also auch diesen Test mache ich immer wieder mal und stelle dann fest, auf so Strecken München, Koblenz auf der Rückfahrt, wenn ich so mit dem Tempomat unterwegs bin und so zwischen 120, 130 unterwegs bin und dann mal dieselbe Strecke fahre, wo ich nicht mit Tempomat fahre, sondern dass ich dann auch schon dann teilweise am Limit bin, wo es rechtlich erlaubt ist. Es macht im Endeffekt keine großen nennenswerten Zeitunterschied aus. Wir reden da so im Minutenbereich. Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Stau ich gerade noch drinne stehe. Das ist der größte Zeitfresser, vollkommen klar. Und wie ich eine Pause einlege. Es ist ja nicht gut, wenn man 500 Kilometer in einem Rutsch fährt, sondern auch mal da so kurze Pause einlegt. Aber im unterm Strich gesagt, sind das Zeiten, die wirklich im Minutenbereich sind. Mal sind es 10 Minuten, mal sind es aber auch nur ein paar Minuten, je nachdem, wie lang die Strecke ist. Und da muss man sich einfach überlegen, A, ich kann früher losfahren, B, ist es wirklich so wichtig, dass ich jetzt aber pünktlich da sein muss, wo ich hin möchte. Und wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, soll auch der Urlaub vor der Haustüre anfangen. Und dann ist es auch nicht wichtig, ob ich 10 Minuten früher den Schlüssel vom Hotel kriege oder 10 Minuten später. Terminsachen, Menschen, die geschäftlich unterwegs sind, mag das noch was anderes sein, aber die haben auch kein Recht, deswegen zu schnell zu fahren. Ja, und auch die verbrauchen Kraftstoff. Und im Endeffekt bezahlen wir alle das zusammen. Ich kann das Gewerbe auch verstehen, dass die jetzt so eine Art Gewerbediesel haben wollen, also auch reduzierte Preise, weil jeder will den Joghurt in seinem Regal, in seinem Supermarkt wissen, den er gerne isst, und der muss irgendwie da hinkommen. Und zurzeit geht's halt noch mit dem Diesel-LKW. Und wenn der Kraftstoff in dieser Richtung auch unbezahlbar wird, dann ist ja logisch, dass das Speditionsgewerbe das dem Produzenten in Rechnung stellt und der wiederum halt dem Endverbraucher das zahlen lässt. Also zahlen das alle mit. So, und das ist auch derjenige, der dienstlich unterwegs ist, auch mit dem Pkw, hat Kosten, die er verursacht für seine Firma, die schreibt er ab hinterher und das zahlen wir auch mit. Also da ist ein bisschen Solidarität auch mitgefragt.
Was halten Sie von einer verpflichtenden Temporeduzierung, also 130 maximal auf Autobahnen, 30 statt 50 in Städten?
Also das sind zwei getrennte Schuhe, die man ganz unterschiedlich betrachten muss. Grundsätzlich halte ich jetzt nicht unbedingt was von einem komplett regulierten Tempolimit auf 130 auf der Autobahn. Wohl wissentlich, dass Deutschland eines der ganz, ganz wenigen Länder ist, die das nicht haben. Wir sind eigentlich in Europa umzingelt von 130 oder 120. Wenn man von der Verkehrssicherheit das Ganze betrachtet, passieren in anderen Ländern, die eine Reglementierung haben von 130, sage ich mal, oder phasenweise war die Holländer mit 100, passieren nicht weniger Unfälle. Der Kraftstoffmehrverbrauch oder der CO2-Ausstoß dort mehr ist, ich will nicht sagen zu vernachlässigen, weil eigentlich jeder Gramm ein Gramm zu viel ist, aber es geht halt auch zurzeit noch nicht anders. Aber da muss man einfach sagen, ist es notwendig oder kann ich doch dem Autofahrer auch die Freiheit lassen, sagen, schleichen und rasen, da gibt's auch noch was dazwischen. Also die 150 habe ich eben mal erwähnt. Das heißt also, ich kann auch mal auf ein Teilstück, das nicht reglementiert ist, auch mal 150 fahren. Wenn ich aber möchte, kann ich auch 100 fahren. Alles natürlich unter dem Blickwinkel der Verkehrssicherheit. Da ist es also jetzt nicht ganz so notwendig, dass ich das reglementiere. Nebenbei haben wir schon viele, viele Strecken. Nebenbei haben wir so viel Verkehr, dass es kaum noch irgendwo Möglichkeit ist, wirklich auch über eine längere Distanz schnell zu fahren. Ja. Manch einer verwechselt vielleicht auch eine Autobahn schon mal mit der Rennstrecke, dann soll er sich da einbuchen und soll da schnell fahren, weil das muss man natürlich immer auch im Blickwinkel der Verkehrssicherheit sehen, das schnelle Fahren hat. Ne? In der Stadt ist es ein bisschen anders, da muss ich ehrlich gestehen, da war ich anfänglich auch nicht der größte Freund von, aber es kommt so langsam, dass Städte wie Mainz zum Beispiel sowas installiert, dass man 30 fahren darf, nicht überall. Es gibt dann auch da noch immer noch Zubringerstraßen, die mit 50 oder sogar teilweise mit 70 belegt sind, weil der Verkehr dann besser rollt. Aber mit den 30, wenn sich jeder so dran hält, rollt er ganz gut. Freiburg zum Beispiel hat gute Erfahrung damit. Dass es natürlich etwas überwacht werden muss, weil jedes Verkehrszeichen ist nur so gut, wie es halt auch mal überwacht wird. Ob man jetzt unbedingt einen Wandel braucht von Durchschnittsgeschwindigkeit 50 km/h runtergesetzt auf 30 km/h, Ist noch ein bisschen zu diskutieren, was haben wir den Mehrwert davon? Wenn es um die Verkehrssicherheit geht, bin ich sofort dabei. Wenn es darum geht, auch den CO2-Ausstoß zu haben, bin ich auch dabei. Wenn ich aber merke, ich habe eigentlich genauso viel CO2 oder noch mehr, weil ich immer wieder anfahren muss, weil der Verkehr noch nicht so flüssig ist, dann gehört nämlich auch die entsprechende Ampelschaltung, die grüne Welle mit dabei. Also man kann es nicht einfach so sagen, tolle Sache, so soll es sein, so müssen wir es machen, sondern man muss da viele Faktoren mit berücksichtigen und dann auch wiederum ganz individuell von einer Kommune zu der nächsten. Es gibt viele kleinere Ortslagen, die haben praktisch schon ihr Dorf eingezäunt und haben 30 km/h draus gemacht, was auch vollkommen in Ordnung ist. Dafür sind die Dörfer so eng bebaut und gewachsen, dass man eigentlich auch nicht viel schneller fahren sollte.
Abschließend noch, Herr Fuß, Ihr Fazit oder Ihr Wunsch für die nächsten Wochen?
Es wäre wirklich wünschenswert, wenn der Bundesfinanzminister seinen Vorschlag in die Tat umsetzt und einen Tankrabatt dort ermöglicht, dass man spürbar da wieder etwas Luft hat nach oben. Mhm. Weil es kann nicht sein, dass ich irgendwann anfange zu überlegen, den Liter mehr Kraftstoff oder doch eher den Beutel Milch kaufen. Das kann nicht sein. Ja, das ist einfach, das gehört sich auch nicht. Und da hat die Bundesregierung ganz klar eine Pflicht, dafür zu sorgen, ja, dass unser Leben dementsprechend auch noch vonstatten gehen kann. Grundversorgung muss gegeben sein, aber auch die Mobilität muss da sein. Die, vor allen Dingen, die muss bezahlbar sein. So sagt man das ja. Ne? Mobilität muss bezahlbar sein und zwar für jedermann. Nicht für die, die viel Geld verdienen, sondern auch für die, die wenig Geld verdienen und die auch ein paar Kilometer weiter fahren müssen.
Herbert Fuß vom ADAC Mittelrhein. Vielen, vielen Dank für Ihre ausführlichen Gerne. Tipps. Dankeschön.
Gerne.
Wenn ihr Fragen zu dem ganzen Thema habt, irgendwas ganz Spezifisches wissen wollt, dann schreibt mir einfach eine Nachricht und in einer der nächsten Folgen wird Herr Fuß dann die Antwort geben. Alle Kontaktmöglichkeiten per Mail oder über die sozialen Netzwerke findet ihr in der Folgenbeschreibung. Genauso freue ich mich, wenn ihr mir darüber euer Feedback zur heutigen Ausgabe zukommen lasst. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert den Tag in Rheinland-Pfalz, am besten jetzt direkt, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr, bekommt immer eine Nachricht aufs Smartphone, sobald das nächste Update online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.